Deutschlandfunk, Information und Musik.
Eine neue deutsche Welle im Debattenmeer, so könnte man es nennen, diese Auseinandersetzung, gerade wenn es darum geht, warum die AfD in Ostdeutschland so viel Zuspruch bekommt, aber auch, wie man auf die Vergangenheit, und zwar die DDR, schauen sollte. In den vergangenen Monaten sind ja mehrere Bücher erschienen, die eine etwas andere Perspektive auf die DDR werfen. Die Historikerin Katja Heuer verweist in ihrem Buch Diesseits der Mauer darauf, dass trotz der Diktatur die meisten Menschen ein relativ friedliches Leben mit sehr alltäglichen Problemen führten. Und kurz zuvor erschien der Verkaufsschlager Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, vom Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann, der erklärt, wie der Westen den Osten erfunden habe. Beide Bücher wurden viel gekauft, viel gelobt und auch viel kritisiert. Über diese neue Debatte habe ich mich unterhalten mit Sabine Rennefanz. Sie ist Politikwissenschaftlerin, war Redakteurin bei der Berliner Zeitung und wurde 2012 mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. In ihrer Spiegelkolumne Neue Heimatkunde betrachtet sie die deutsche Politik nicht nur, aber auch aus einer ostdeutschen Perspektive. Und ich habe sie anlässlich des Tags des Mauerbaus gefragt, ob diese neue Debatte Mauern im jahrzehntelang eingeübten Denken über die jeweils anderen ins Wanken bringen kann oder ihr Risse zufügen kann.
Ach, Mauern, ja, das ist ganz interessant, ne, wenn man mal überlegt, wie lange die Mauer gestanden hat. Und jetzt ist sie sehr viel länger weg, als sie gestanden hat. Und wir reden eigentlich immer noch über dieses Ost-West-Verhältnis. Und der Ostbeauftragte Carsten Schneider hat ja auch gesagt, die Gräben sind 2023 tiefer als zuvor. Was man vielleicht positiv sagen kann, dass jetzt vieles, was auch in den letzten Jahren so schwelte, jetzt auch rauskommt und dass zum Teil sehr, sehr harte Debatten sind, sehr polemisch auch geführt wird, aber dass es nochmal auf den Tisch kommt, und das finde ich vielleicht auch ganz positiv.
Über diese Gräben, die vermutlich auch tiefer sind als zuvor, da sprechen wir gleich noch, aber genau, lassen Sie uns bei diesem Positiven bleiben. Ich habe das für meinen Teil so empfunden, dass in dieser neuen Debatte, also gerade durch diese Veröffentlichungen, die ich auch genannt habe, so etwas wie ein neues Ostbewusstsein auch zutage gekommen ist. Also Valerie Schönian, die hat ja als junge Ostdeutsche diesen Begriff Ostbewusstsein geprägt, was eben so eine neue, selbstbewusstere Identifikation mit der Fremdzuschreibung Ostdeutsche ist. Sehen Sie das auch? Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, mit dem Ostbewusstsein. Also das ist eine ambivalente Geschichte, würde ich sagen, weil das ist ja zum Teil nicht aus einem wirklich echten Selbstbewusstsein entstanden, sondern eine Trotzreaktion, die aus so jahrzehntelanger Abwertung auch passiert ist, dass man so sagt, nee, wir lassen uns jetzt nicht mehr ständig diesen und jenen Stempel aufdrücken. Ostdeutsche sind mental rückständig, demokratieunfähig oder die Geschichte wird gar nicht gesehen, sondern wir haben eine eigene Geschichte, wir sind darauf auch stolz und lassen uns das nicht wegnehmen. Also da ist ganz viel Ambivalenz und auch ganz viel Verletzung drin. Und auch die beiden Bücher von Katja Heuer und Dirk Oschmann, die sind ja sehr unterschiedlich. Oschmann zum Beispiel sagt ja im Prinzip nichts Neues, das sagt er auch selber. Also er hat im Prinzip auch die ganzen Beispiele, er hat ganz viel zusammengefasst, aber er macht es eben in einem neuen, sehr polemischen, sehr anklagenden Ton, der eben in diesem Medienrahmen, in dem wir uns auch bewegen, jetzt nochmal deutlich wahrgenommen wird. Und eine Sache, warum, glaube ich, wir auch sehr stark über den Osten in diesem Jahr so debattieren und das auch in den Medien, auch in den westdeutschen Leitmedien so stark diskutiert wird, ist natürlich auch Matthias Döpfner, haben wir fast schon vergessen, der Springer-Chef und seine Chatprotokolle, die im Frühjahr öffentlich geworden sind. Da hat er ja Ostdeutsche pauschal als Kommunisten oder Faschisten bezeichnet. Und ich denke, das hat auch nochmal zu so einem Öffentlichkeitsschub auch geführt.
Wie deuten Sie denn dieses sehr große Interesse an ostdeutschen Perspektiven, also jetzt beispielsweise diesen beiden Büchern? Da sagen ja einige, da geht es um einen Wunsch nach Verklärung. Andere sagen, nee, da ist eigentlich eine Hoffnung auf eine Differenzierung und vielschichtigere Betrachtung. Was würden Sie sagen?
Also erstmal ist es ja vor allen Dingen, glaube ich, ein Interesse in Ostdeutschland. Also Oschmann selbst sagt, er hat 80% der Bücher wurden in Ostdeutschland verkauft. Es wurden hauptsächlich Rezensionen von ostdeutschen Journalisten in verschiedenen Medien verfasst. Also das ist ein sehr stark auch ostdeutsches Gespräch, eine ostdeutsche Selbstvergewisserung, Selbstverständigung. Das finde ich wichtig und auch relevant. Ich finde es Allerdings ein bisschen schade, dass es nicht wieder erneut, nicht als gesamtdeutsche Selbstvergewisserung verstanden wird, sondern wieder so ein Gespräch, das irgendwie die Ostdeutschen unter sich führen. Bei Katja Heuer, sie hat wirklich einen sehr interessanten Punkt gemacht. Ich habe dieses Buch auch gar nicht als Verklärung gelesen, wie es oft beschrieben wird. Sie sagt, die DDR war einer der schlimmsten Polizeistaaten, die es gibt in der Geschichte, sondern dass sie wirklich auch diese Ambivalenz schildert und nicht bewertet. Und das fand ich sehr, sehr wichtig und auch angenehm, um wirklich einfach mal aus dieser Verhärtung rauszukommen, dass wirklich jeder, der auch nur ansatzweise über die DDR positiv spricht oder über das Leben dort, dass er als SED-hörig gleich beschrieben wird. Also das zu durchbrechen, das ist ja was, was die Debatte so ganz stark prägt, dass man wirklich immer mit einer ganz starken Verurteilung auf die DDR gucken muss, um im Diskurs überhaupt wahrgenommen zu werden.
Und warum Ihrer Meinung nach ist das weiterhin so? Sie haben vorhin gesagt, also den Ostbeauftragten auch zitiert, dass die Gräben tiefer sind als zuvor. Warum ist das so?
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es für viele Westdeutsche sehr schwer ist, sich auch zu hinterfragen. Und wir leben ja gerade in so einer Zeit von großen Umbrüchen, großen Krisen. Und da hält man vielleicht dann auch sehr stark fest an dem, was man kennt. Aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen, also die 75 Jahre Grundgesetz, wenn wir im nächsten Jahr feiern. Und da fällt es offenbar vielen Westdeutschen, auch wichtigen Leuten, Bundespräsidialamt oder im Bundeskanzleramt, sehr schwer, darüber auch nachzudenken, dass zum Beispiel für Ostdeutsche, dass sie ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Grundgesetz haben, dass sie einfach 40 Jahre nicht dabei waren, dass sie auch nicht dabei waren, als das entwickelt wurde und dass dadurch auch eine andere Demokratiegeschichte da ist. Und das zu denken, das fällt, glaube ich, sehr vielen sehr, sehr schwer, weil man dann sich auch selbst ein bisschen hinterfragen müsste und die eigene bundesdeutsche Geschichte auch.
Und wie sollte man die denn einbinden? Also jetzt gerade, wenn es um sowas geht wie Erinnern an das Grundgesetz, das war ja schon immer vorgesehen für Gesamtdeutschland.
Das stimmt, das war vorgesehen für Gesamtdeutschland, aber es war auch vorgesehen, soweit ich das weiß, dass man sich eine neue Verfassung gab. Ich glaube, das ist ein großer Fehler passiert in den 90er Jahren, dass man nicht sozusagen den Neuanfang auch signalisiert hat durch öffentliche Symbole und eine neue Verfassung zum Beispiel. Also um auch wirklich auch den Bundesdeutschen, den Westdeutschen zu zeigen, da wird nicht was ausgedehnt, sondern da fängt was Neues an. Und wir sehen ja jetzt im Rückblick, dass diese 90er Jahre, da hat wirklich was Neues angefangen. Und ich glaube aber nicht, dass es da zu spät ist, das nachzuholen. Also ich würde mir schon auch wünschen, dass man über eine neue Verfassung, eine neue gemeinsame Verfassung nachdenkt. Ich weiß, das wäre ein Riesenprojekt, das macht man nicht von heute auf morgen. Da gibt es auch große Widerstände, das weiß ich. Aber ich fände trotzdem, das wäre eine gute Idee. Und auch so ganz im Kleinen, im Journalistischen appelliere ich da immer wieder dran, also das so auch zu gucken, wie sind bestimmte Sachen in der DDR gelaufen, Ehegattensplitting, großes Beispiel, hatte ich jetzt die Diskussion auch mit meinen Spiegelkollegen. Da wird halt dann nur erzählt, dass das 1958 von der Adenauer-Regierung in der Bundesrepublik eingeführt wurde. Aber in der DDR gab es das nicht und dadurch gab es auch eine ganz andere Entwicklung. Also ich appelliere dafür immer wirklich mitzudenken, zu gucken, wie war das eigentlich in der DDR? Was hat man da gemacht? Wie hat das dazu geführt, dass vielleicht bestimmte Sachen anders gemacht wurden? Also das erstmal sich anzugucken und da auch ein bisschen Neugier vielleicht zu entwickeln und nicht immer zu sagen, ja, das ist irgendwie so das Reich der Finsternis, da gibt es irgendwie gar nichts Interessantes, was man sich anschauen könnte.
Und zu diesem Stichpunkt, dass auch die Menschen aus dem Westen ihre eigene Haltung, ihre eigene Narrative vielleicht auch hinterfragen sollen, da haben Sie ja noch ein anderes konkretes Beispiel in einer Kolumne mal genannt, nämlich die aktuelle Berichterstattung über den Osten. Und Ihre Meinung ist, dass Sie sagen, die vorwiegend westdeutsch geprägten Medien, die blamieren sich mit der Berichterstattung über den Osten, vor allen Dingen, wenn es um die AfD geht, und die Medien tragen auch zum Erfolg der AfD bei. Inwiefern?
Naja, ich nenne das immer so ein bisschen so Ostdeutschland als Gruselkabinett. Also gerade wenn dann zum Beispiel als in Sonneberg in Thüringen der AfD-Kandidat gewonnen hat, dann schwärmen Reporter aus und versuchen möglichst drastische, gerne auch sehr rassistische Äußerungen irgendwo aufzuschnappen. Und die schreibt man dann auf und das liefert auch Klicks und das liefert Interesse und das bestätigt wieder sehr schön das Bild vom irgendwie rückständigen, rassistischen Ostdeutschen. Und das ist irgendwie so ungerecht, weil ich glaube, Rassismus ist generell ein Riesenproblem und kann mir vorstellen, wenn man so arbeiten würde und nach Nordhessen oder so fahren würde, da gibt es wahrscheinlich auch Menschen mit rassistischen Äußerungen. Und ich würde mir da mehr Genauigkeit, Sorgsamkeit, auch Dauerhaftigkeit wünschen. Also wirklich auch dann länger dran zu bleiben oder auch mal zu gucken, ja, was ist denn mit den Leuten, die die AfD besiegt haben, also in Schwerin oder in Beeskow, was haben die dann richtig gemacht? Und dann vielleicht mal mehr mit denen zu reden, als den AfD-Leuten so die Bühne zu geben. Und generell vielleicht zu gucken, was in Ostdeutschland überhaupt los ist. Also da nenne ich auch noch mal gerne zwei Beispiele. Katja Oskamp, die Ostberliner Schriftstellerin, die hat kürzlich einen der größten Literaturpreise gewonnen, den Dublin Literary Award. 100.000 Euro bekommt man dafür. Das ist einer der größten Preise nach dem Nobelpreis. Darüber gab es fast gar keine Berichterstattung. Es passieren irgendwie ja wirklich großartige Sachen in Sachen Chipfabriken in Magdeburg, in Dresden. Da gibt es dann so punktuelle Berichterstattung, aber da könnte, das wären auch so Gelegenheiten, so tiefer einzusteigen. Oder in dem Landkreis, aus dem ich komme, in dem auch noch mein Vater wohnt, Landkreis Oder Spree, gibt es Syrer, Iraner, die halten Krankenhäuser am Laufen, ja, als Chefärzte. Und über solche Geschichten hört man eigentlich gar nichts. Und das fehlt mir so ein bisschen, da fehlt mir Kontinuität, da fehlt mir auch wirklich eine größere Genauigkeit.
Das sagt die Journalistin Sabine Rennefanz. Wir haben über die neue Debatte über Ost und West gesprochen und wie man anders über Ostdeutschland sprechen und berichten sollte.